Du, Andi?
Ja, Thorsten.
Die kürzeste Wintervorbereitung aller Zeiten in der besten zweiten Liga aller Zeiten ist fast vorbei.
Da schauen wir doch mal auf das Trainingslager in Marbella.
Sowie die Testspiele gegen Rotterdam und Bordeaux Glimt.
Dazu gibt es ein paar Abgänge und Neuzugänge, also voraussichtlich.
Andi, lass uns brabbeln.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 66. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Der Andi, auch ich begrüße euch. Folge 66, eine Schnapszahl. Da passt eigentlich der Spruch, den ich mir zurechtgelegt habe, gar nicht. Aber ich wollte sagen, ich sag mal, Gebrabbel Rot-Weiß, damit sie auch morgen noch kraftvoll zuhören können.
Aha, ja, teuflisch gut, möchte ich sagen, wird diese Folge hoffentlich. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Es ist zwar im Rahmen der Larry-David-Regeln nicht mehr erlaubt. Larry David sagt nur 3 Tage, alles darüber ist sozusagen, da müssen sich die Leute an das neue Jahr gewöhnt haben, da darf man es nicht mehr sagen, aber Larry David ist weit weg.
Der Knigge sagt, glaube ich, 9 Tage, habe ich irgendwo jetzt nochmal gelesen.
Ja, aber natürlich weiß Larry David deutlich mehr darüber, wie man sich benimmt als der Knigge. Das ist ja wohl mal klar. Andi, wie geht's dir? Wie waren deine Feiertage? Ich tue jetzt mal so, als würde ich das nicht wissen.
Als hätten wir uns gar nicht gesehen auch irgendwie, ne? Ja, war sehr, sehr schön. Also Silvester war ein bisschen ätzend. Da waren halt Leute bei uns, die ich nicht gut leiden kann, die sich jedes Jahr aufdrängen und mit uns Feuerzangenbowle machen wollen. Immer ein bisschen unangenehm.
Hattest du einen nervigen Besuch zu Hause, ja?
Ja, super ätzend, super ätzend. Aber sonst war sehr, sehr schön. Also die Weihnachtsgeschenke fielen angemessen üppig und fortunesk aus. Mhm. Und ja, die Silvester war auch schön.
Was aus dem Fortuna-Kontext hast du denn bekommen?
Ach so, ich habe tatsächlich erstmal nur einen Gutschein bekommen.
Wir machen eine. ein Gutschein. Ja, also dazu Socken.
Alles das, was ich mir selber kaufen möchte aus dem Fortuna Shop. Nee, wir haben es innerhalb der Familie irgendwann mal so geregelt, weil wir dann doch ein paar mehr Menschen sind, die zusammen feiern, dass wir nur noch wichteln. Und dann bekommt man halt ein Geschenk von jemandem plus man schenkt auch nur einer Person etwas. Die Kinder sind natürlich ausgenommen. Und da gab es dann gemäß meiner Wunschliste, die ich zuvor veröffentlicht habe, da gab es einen Teil davon und das war halt dieser Fortuna-Gutschein.
Achso, das war schon Absicht, denn eigentlich ist ja echt Gutschein ein bisschen einfallslos.
Nee, das war schon Absicht, da standen ein paar andere Dinge noch drauf auf der Wunschliste, aber meine wichtelnde Person hat sich dann für diesen Gutschein entschieden. Aber ich sag mal so, das nächste Merchandising, das nächste Sondertrikot, was auch immer, wird ja bestimmt noch irgendwann kommen.
Und das sagst dann, du so.
Ja, also irgendwann wird das kommen.
Da wissen wir doch gar nichts.
Nee, eben. Deswegen sage ich auch irgendwann.
Tja.
Ja, wie waren deine Geschenke, Thorsten? Was hast du denn Schönes bekommen?
Na, ich will jetzt nicht hier auf meine ganzen Geschenke eingehen. Mir ging's.
Was war das schönste Geschenk, was du bekommen hast?
Mir ging es um den Fortuna-Rahmen. Ich habe aber kein Fortuna-bezogenes Geschenk bekommen. Darum ist das nicht so.
Hast du vielleicht ein Buch geschenkt bekommen?
Also, ich habe auch Bücher geschenkt bekommen. Aber also das, was ich geschenkt bekommen habe, das war nun wirklich ganz einfallslos und schwach. Ja, ein sehr schönes Buch über Trikots. Natürlich schon von vorne bis hinten durchgelesen, dass der Andi mir geschenkt hat, während der Andi von mir nur blöde Rezeptbücher bekommt.
Aber ich habe es noch nicht von vorne bis hinten durchgekocht.
Enttäuschend. Außerordentlich enttäuschend.
Apropos Kochen. Ja. Apropos Kochen. Beim Essen ist ja Trinken nicht fern, Thorsten.
Ich finde deinen Übergang gut. Ich habe mich auch gefragt, wann kommt die Stelle, an der ich schnell zum Kühlschrank gehen kann, um das Getränk zu holen, das ich nämlich vergessen habe. Ja,
dann mach mal.
Ja, ich mach mal.
Gut, dann erzähle ich in der Zeit weiter. Ich habe nämlich auch was zu trinken. Ich habe Holy Eistee, habe ich mir angerührt. Ich glaube, Papaya, Mango, Schwarztee. Ich bin mir nicht ganz sicher, das war ganz lecker. Ja, jetzt sitze ich hier alleine und warte darauf, dass der Thorsten, ich glaube, er musste sein Pferd noch satteln, um in den Westflügel zu reiten, in die anderen Teile seiner Ländereien, um dort in den Kühlschrankraum zu gehen und den richtigen Kühlschrank zu finden. Aber da ist er wieder.
Ja, es tut mir leid, dass das hier immer so lange dauert. Du weißt, die Kühlschränke sind im Westflügel meines Appartements und da muss ich immer das Golfkart nehmen, aber das war nicht aufgeladen, darum musste ich jetzt...
Ich hatte gedacht, du wärst geritten.
Nee, mit meinem Fließband. Ich habe hier so ein Laufband wie am Flughafen, das mich in den Westflügel rüberfährt, weißt du? Und so, jetzt bin ich aber glücklicherweise zurück. Schön. Mit einer Dose Bier. Nein, nicht ganz. Mit einer 0,5er-Dose Fanta. Boah. Ja.
Das habe ich lange nicht mehr gesehen.
Sie ist, ich glaube, chinesisch oder wie mein alter Chef sagen würde, chinesisch.
Oh, kam der aus dem Frankenland?
Ja, der kam ja wohl her. Und es ist eine Fanta Juicy Apple.
Das macht bei der Farbgebung dieser Dose, die ich da auf dem Handy gesehen habe, ganz wenig Sinn, ne?
Ja, und sie ist übrigens japanisch, stelle ich gerade fest. Also ich trinke eine japanische Apfel-Fanta, die dann aber, wie gesagt, gleich mal hier in so einer Halb-Liter-Dose kommt.
Dann hoffen wir mal, dass sie schmeckt.
Hat was wie so ein Bier zum Frühstück. Na, sie lässt sich zumindest schon mal öffnen. Ja. Also mit Äpfeln hat das nichts zu tun. Aber mit Zucker, wie ich hier auch gerade sehe. Oh, 12,3 Gramm auf 100 Milliliter. Das ist ordentlich.
Ja, guck mal, ist die Tagesration auf jeden Fall schon mal drin, wenn du die Dose aufhast.
Also es ist so ein bisschen apfelig, säuerlich. Aber vor allem ist es Zucker. Also nein, auch hier muss ich sagen, auch dieses Experiment überzeugt mich jetzt nicht nachhaltig. Die Juicy Apple Fanta aus Japan ist eher eine Juicy Sugar Fanta aus Japan. Ich weiß nicht, welche Farbe sie hat. Ich schütte sie ja nicht in so ein Glas. Ich kann es nicht so erkennen. Sie ist aber nicht irgendwie knallig.
Wahrscheinlich so blass rosa oder so.
Ja, vielleicht ist sie rosa, denn die Dose ist ja entsprechend befärbt. Ich werde für die Leute, die den richtigen Podcatcher benutzen, werde ich eine entsprechende Fotografie dieses Objekts nachreichen.
Wessen Trikot niemals rosa war, glaube ich, ist der Spieler.
Das hängt von der Waschmaschine ab.
Ja, ja. Genau, wenn er falsch gewaschen hat. Der die Rücknummer 12 getragen hat und in Anlehnung an unsere vorletzte Folge, also zumindest an das Magdeburg-Spiel, er kam nämlich über den MSV Duisburg von Magdeburg. Und es war, das stimmt gar nicht, zwischendurch spielte er ja noch ein Jahr bei den Stuttgarter Kickers und es begub sich im Jahre 94-95, Thorsten. Ja, die Nummer 12 ist wirklich schwer, ne? Weil ich sag mal, was sollen wir uns über diverse zweite Torhüter, die seltenst gespielt haben, unterhalten? Ne? Da muss man ein bisschen tiefer in die Kiste greifen. Du weißt es.
Stefan Minkwitz.
Ja, richtig.
Ich bin gut, ne?
Haha, nicht schlecht.
Naja gut, das ist die Anfangsphase, wo ich so angefangen habe, mich für Fortuna zu interessieren. Und wie das so ist, wenn man dann auch etwas jünger ist, also ich bin ja heute schon nerdig unterwegs, aber wenn man jung ist, dann saugt man ja sozusagen von jedem einzelnen Spieler jede einzelne Karrierestation so ein bisschen auf. Und das ist auch tatsächlich aber auch das meiste, was ich zu Stefan Minkwitz sagen kann, dass er von den Stuttgarter Kickers nämlich kam.
Und er ging auch wieder dahin.
Ja, er hat auch ein paar Spiele für uns gemacht damals in der Zeit, aber ich habe keine Erinnerung an ihn. Ich kann dir also sportlich echt nichts zu ihm sagen, außer dass er nie wirklich Stammspieler gewesen ist.
Ja, defensiver Mittelfeldspieler, hat für uns 20 Zweitligaspiele, 10 Bundesligaspiele und zweimal im Pokal gespielt, dabei 2 Tore erzielt. In der ersten Liga hat er immer ein Tor vorbereitet, in der zweiten Liga hat er 1 geschossen und im Pokal, ja, keine besonders bewegte Karriere, aber ich bin angemessen angetan davon, dass du ihn wirklich so schnell erraten hast. Wobei viel mehr Hints hätte es jetzt auch nicht gegeben, weil er ist nämlich nach von Magdeburg nach Duisburg zu den Kickers, dann 2 Jahre bei uns und dann hat er halt seine Karriere irgendwann 2003, 2004 bei den Kickers wieder beendet.
Hat schön zumindest zwischenzeitlich Schnubbi getragen, was ja, also so gerade in den 90ern war das komplett out. Also in den 80ern mega in,
ja,
90er ja. Komplett out, heute natürlich auch mit anderen Hintergründen wie Movember und sowas ist es wieder ein bisschen on vogue hier und da, aber zu der Zeit, in der Phase, so richtig out of date, fand ich schön.
Ja, hat sogar mal international gespielt natürlich mit Magdeburg, ne? UEFA Cup, UI Cup und sowas, also wobei hieß das schon UI-Cup damals, keine Ahnung, steht hier zumindest bei Transfermarkt so 88, 89 oder 5 Spiele international.
Nee, ich glaube nicht, gemacht. Aber naja.
Ja, sowas in der Art hat er gemacht. Ja, so viel zu Stefan Minkwitz. Liebe Grüße, wir wissen, du hörst uns, Stefan, großer Fan. Und ja, Grüße gehen raus.
Ja, Bart hoch oder so. Oder Bart raus, keine Ahnung. Für Steilpässe war er auf jeden Fall nicht bekannt. Das haben wir ja schon bei den Vorlagen jetzt gesehen. Die Frage ist, ist unsere Hörerschaft, ist unsere Gebrabbelbabbel, ist die steil gegangen über die Feiertage?
Also bei mir nicht. Ich würde sagen, das Gebrabbelland lag tief unter einer Schneedecke vergraben, hinter den sieben Bergen im Winterschlaf.
Ist bei euch auf dem Land noch Schnee? Weil hier ist alles wieder noch ganz normal in Düsseldorf.
Ja, bei mir ist noch Meter hoch. Nee, also im Feld, wenn ich mit dem Hund gehe, dann ist da noch Schnee. Der Hund freut sich drüber. Aber ich sag mal, auf den Gehwegen und Straßen selbstverständlich nicht mehr.
Ich habe bei der Gladbach-Übertragung gestern, haben sie nämlich die Bilder ums Stadion gezeigt. Das war durchaus noch weiß. Da habe ich auch gedacht, ach ja, hier in der Stadt ist der Schnee weg. Wurde weggenommen, ja, von der Regierung, von Merkel, von Habeck. Danke, Habeck.
Meine Frau hat sich gestern, ich muss das mal outcallen.
Schade, weil du hast meinen Übergang kaputt gemacht, aber okay.
Ach so, schade, ja, dann darfst du den gleich nochmal sagen, aber ich muss kurz meine Frau outcallen. Die hat nämlich ganz irritiert geschaut, als ich gestern Mittag Bundesliga anmachte. Und dann sagte sie, wieso ist denn da kein Schnee? Da habe ich gesagt, weil da Rasenheizung ist. Wie, die haben eine Rasenheizung? Das ist jetzt schon eine 30 Jahre alte Technologie, wahrscheinlich sogar älter. Das ist schon üblich, dass man das hat.
Ja, nicht nur üblich, sondern verpflichtend.
Ja, Männer und ihre Spielzeuge, da kann man doch auch mal ein Spiel ausfallen lassen.
Ja, das ist tatsächlich mit Champions League, die auch diesen Januar stattfinden wird, im Moment gar nicht mehr so einfach, Spiele mal eben ausfallen zu lassen. Der Terminplan ist ja so eng, dass ja auch jetzt unter der Woche Bundesliga gespielt wird. Also Dienstag, Mittwoch ist auch ein Spieltag.
Ist schon
an,
wieder.
An alle Güte. Tipper, an alle Tipper hier, ganz wichtig, ne? Eure Tipps abgeben, nicht vergessen.
Ja. So, was hat jetzt Robert Habeck mit unserer Folge zu tun?
Nein, es ging darum, dass der Schnee weg ist. Und ich wollte natürlich sagen, wer auch weg ist, ist Jordi de Weis.
Ja, der Schneekönig.
Ja, wir hatten in unserer Winterbilanz oder Halbjahresbilanzfolge vielmehr, hatten wir ja schon darüber spekuliert, wie es mit de Weis so ein bisschen weitergehen würde, weil er, ich sage jetzt mal sportlich zumindest auf dem Platz, relativ unverschuldet sein Standing so ein bisschen verloren hat im Kader und ja auch gerade vor der Winterpause sogar selten bei den Spieltagen noch dabei war, also nicht mal mehr auf der Bank. Und ja, jetzt gab es sozusagen die Konsequenz, dass er Fortuna für 6 Monate zum SC Heerenveen verlässt, auf Leihbasis, ohne Kaufoption. Ich glaube, zum einen natürlich wichtig für ihn, dass er halt auch ein bisschen spielt. Auf der anderen Seite gerade ein Spieler wie er, der sicherlich auch eher so zu den Top-Verdienern im Kader und alles gehört, wenn der dann auch noch nur auf der Tribüne sitzt, das ist für die Stimmung auf gar keinen Fall förderlich, sodass das vermutlich die beste Lösung für den Augenblick ist. Man kann aber natürlich immer die Frage stellen, was ist, wenn sich Andrea Hoffmann mal wieder schwerer verletzt und dann noch irgendwo eine Gelb-Rot-Sperre ist? Wie sieht's dann aus? Fehlen dann so ein bisschen die Alternativen? Joshua Kwasi, den ich jetzt, ohne da vorwegzugreifen, den ich in Testspielen gesehen habe, da bin ich immer noch nicht voll überzeugt, dass er uns da als Sofort- oder Dauerhilfe da wirklich weiterbringt. Er hat sich da womöglich schon ein bisschen verbessert und gesteigert, aber man merkt ihm schon noch an, dass ihm da so ein bisschen Routine in vielen Situationen abgeht. Ein bisschen also ein Risiko, diese Abgabe. Auf der anderen Seite für die Stimmung wahrscheinlich besser. Und damit meine ich jetzt nicht, dass de Weis irgendwie ein Stinkstiefel ist, aber das ist ja einfach nie gut, wenn im Grunde verdiente Spieler, ich glaube, er ist sogar Mannschaftsrat gewesen, wenn die dann so gar keine Rolle mehr spielen, ne? Also für die Chemie im Team, wie man so schön sagt, ist es dann.
Oder Chemie, wie man auch sagen kann.
Wie man im Frankenland sagt, ja. Ganz genau. Man muss allerdings dazu auch sagen, wir haben auch Spieler in der Dreierkette, die das dann bisschen positionsfremd spielen können. Also Zimmermann hat das auch schon gemacht, rechts in der Dreierreihe. Auch Gavory kann es links in der Dreierreihe, hat er in Testspielen, ich meine sogar gegen Rotterdam in der zweiten Halbzeit sogar dann auch nochmal gemacht. Dazu Lündahl, der auch allein aufgrund seiner Statur, und ich glaube, er kann auch Innenverteidiger spielen. Also so gesehen, wir können es notfalls vermutlich abfangen.
Ja, sicherlich nichts, wo man jetzt einen 1-zu-1-Tausch machen würde für die Position. Also jetzt, dass man jemanden neu verpflichtet oder neu ausleiht. Genau. Was man ja vielleicht auf andere Positionen tun wird.
Ja, kommen wir aber erstmal zum nächsten Abgang. Der ist noch nicht offiziell und das ist dann wie genau bei unserem potenziellen Zugang, ist das so ein bisschen, wir verlassen uns jetzt hier mal auf die Journalie, also liebe RP und Co. Wenn das Ding noch schief geht, das ist dann auf euch, ja? Das ist nicht auf uns, dass wir hier sozusagen irgendwelche Falschmeldungen raushauen. Aber ja, vor gut einer Woche kamen so die Gerüchte auf, dass Felix Klaus wohl ein Angebot von seinem Heimatverein, der Spielvereinigung Greuther Fürth, vorliegen habe. Und das hat sich mittlerweile nicht nur bestätigt, sondern der Abgang gilt als gesichert. Die Vereine haben sich auf eine Ablöse geeinigt, ich glaube zwischen 100.000 und 150.000. Und dann wird Felix Klaus aller Voraussicht nach jetzt am Montag oder Dienstag, vermutlich gibt es dann noch so die üblichen Medizinchecks, wird er nach Fürth wechseln. Ja, Andi, was sagen wir dazu?
Ja, da sagen wir zu, dass wir auch das ja so ein bisschen in unserer Jahresabschlussfolge schon mal ja intern angeteasert haben, dass wir uns das durchaus vorstellen können oder zumindest die Frage in den Raum gestellt haben, was denn mit Felix Klaus passieren wird im Zuge der Rückrunde beziehungsweise auch weiterer Saisons. Er steht ja, glaube ich, noch, er stünde noch etwas länger unter Vertrag, es wäre, glaube ich, nicht im Sommer ausgelaufen, mindestens ein Jahr wäre es noch gewesen. Anderthalb, da hatten wir ja durchaus auch mal gefragt, was passiert mit Klaus, ja, und wenn es jetzt passiert, das, ich finde es in Ordnung, er hat leider wirklich an die zwischenzeitlich recht starken Leistungen nicht mehr anknüpfen können und deswegen, also ich sag mal, ich jage ihn nicht vom Hof, ich fand ihn einen guten Typen, er hat, glaube ich, für die Fortuna immer gut alles gegeben, ob da jetzt halt immer so viel bei rumgekommen ist, weiß ich nicht, aber schauen wir mal, was er in Fürth reißt. Hoffentlich nichts gegen uns im Rückspiel. Und ja, aber da brauchen wir halt auf den Flügeln, da drückt der Schuh, ne?
Ja, aber wieso weißt du denn nicht, ob da was bei rumgekommen ist? Wir haben ihn ja jetzt 4 Jahre beobachtet.
Naja, ob da immer, also ob immer, aus, ob er immer, wenn er immer alles gegeben hat, dann ist nicht immer alles rumgekommen. So.
Ja, er wollte es mehr als die anderen. Er hat immer alles gegeben für den Verein. Ja, wir haben, also wie du sagst, ne, wir haben diese Frage ja im Winter sozusagen schon in den Raum gestellt. Kriegt Felix Klaus nochmal die Kurve mit 32 oder nicht? Und diese Frage, die wir in den Raum gestellt haben, die werden sich jetzt eben die Verantwortlichen auch gestellt haben. Und man ist so ein bisschen zu demselben Urteil gekommen wie wir, wo wir auch gesagt haben, wir wissen es nicht. Ne? So, wir haben an André Hoffmann erinnert, der das ja durchaus nochmal geschafft hat ja jetzt. Aber gerade bei einem Offensivspieler, wo es dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr um körperliche Dinge wie Explosivität, Geschwindigkeit und sowas ankommt, da ist das natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger als ein Verteidiger, der vielleicht sehr viel mehr mit Routine lösen kann. Und vermutlich ist das dann einer der Gründe, weshalb auch die Verantwortlichen das so gesehen haben. Ich vermute auch, dass es ein bisschen mit dem Gehalt zu tun hat. Er wird nicht wenig verdienen, ist damals ja aus Wolfsburg zu uns gekommen im Winter 2021, also vor ziemlich genau 4 Jahren. Und ähnlich wie Ginzek sind es halt beides sicherlich Spieler gewesen, die eher teuer für einen Zweitligisten waren. Das heißt nicht, dass der hier Millionensummen verdient haben wird, aber eben, ich behaupte mal, Felix Klaus gehört zu den Top 5 Verdienern im Fortuna-Kader. Zumal er ja seinen Vertrag zwischenzeitlich auch noch mal verlängert hat. Und dann macht man das typischerweise auch nicht zu reduzierten Konditionen. Sodass da natürlich auch eine gewisse finanzielle Entlastung dahinter steckt. Aber er hat gerade auch durch den Systemwechsel seinen Stammplatz verloren. Seine Position, so richtig gibt's die nicht im neuen System, weil ich sehe ihn jetzt eher nicht als einen für die Halbpositionen im offensiven Mittelfeld. Und auf der rechten Schiene gibt es andere, die dann auch defensiv das vielleicht besser lösen. Da ist es ein bisschen, ist nicht ganz so extrem wie bei Niemiec, den ich halt so gar nicht auf der rechten Schiene sehe, defensiv. Aber ja, das ist halt auch nicht seine Idealposition. Also all diese Dinge, die Tatsache, dass er seinen Stammplatz dann auch im Dezember verloren hat, dass die Halbserie wirklich nicht gut war, also gerade auch was die Ausbeute betrifft, nur ein Tor, wird alle dazu bewogen haben. Und ist immer ein Risiko, einen Spieler abzugeben, der eine gewisse Routine hat, der ja also auch eine gewisse Führungsposition im Kader dann mit innehat. Also da gibt es sicherlich noch wichtigere, aber er ist halt ein Routinier, an dem sich hier junge Spieler dann auch aufrichten, den wir da abgeben. Aber ich denke, als Gesamtpaket, gerade sollte er noch mal so eine Halbserie spielen, dann hast du halt im Sommer womöglich das Problem, dass du nicht weitermachen möchtest. Und dann hat er aber noch ein Jahr Vertrag mit einem der höchsten Gehälter am Kader. Was gerade sollten wir in der zweiten Liga bleiben, ja, dann könnte das auch viele Dinge blockieren. Darum, ich kann das als Gesamtpaket schon nachvollziehen. Ich sag mal, Er fing halt schlecht an und hörte schlecht auf. Dazwischen müssen wir aber dann auch mal sagen, weil es jetzt ja wahrscheinlich auch so die letzte Gelegenheit ist, wo wir dann mal so intensiv über ihn sprechen. Er hatte gerade letzte Saison und die Saison davor, insbesondere in der Rückserie, das waren auch doch ziemlich gute Saisons. Und da ist er das auch stimmt, dann ja. Letztendlich, sag ich mal, sein Geld wert gewesen. Also in diesen Anführungszeichen, also das klingt immer so ein bisschen schäbig, wenn man sowas
ist
sagt.
Ist er nicht auch Spieler der Rückrunde geworden ja. In der vorvergangenen Saison, ja, ne?
Genau. Und das war auch so seine Hochphase. Da fiel dann ja auch so seine Vertragsverlängerung in diesen Zeitraum. Zu dem Zeitpunkt war das dann aber auch durchaus okay. Nach heutigem Stand hätte man das dann jetzt nicht mehr gemacht. Aber auch letzte Saison, da stand er natürlich so ein bisschen im Schatten von Jollis und anderen. Aber auch da hat er ganz gut abgeliefert. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht vor mir, aber ich glaube, 6 oder 8 Tore hat er geschossen. Also das war auch okay und auch ein paar Vorlagen geliefert. Er hatte halt so seine schlechteste Phase war eigentlich die, nachdem er gekommen ist. Also das halbe Jahr dann noch unter Uwe Rösler. Da war er nicht so toll. Und dann in der Saison darauf hat ihm Naray den Stammplatz ja dann auch geklaut gehabt.
Oh ja, stimmt.
Für eine Zeit, das vergisst man dann. Und dann ist er aber in der Saison, also in der vorletzten sozusagen, da ist er dann eigentlich so richtig zu dem Spieler. Und ich möchte auch sagen, phasenweise auf jeden Fall Leistungsträger geworden, der jetzt aber nicht mehr ist oder war. Und darum, ich glaube, ist das in Ordnung? Vor allem, da wir ja schon einen Ersatz haben. Da gilt eigentlich das Gleiche wie beim Klaus-Abgang. Vermutlich steht auch hier der Medizincheck noch aus. Wir erwarten jetzt auch nicht, dass der am Sonntag passieren wird, sondern typischerweise Montag früh. Aber es gilt auch hier in der Journalie als gesichert, dass Moritz Broni-Kwarteng vom VfL Bochum zur Fortuna wechseln wird. Und bevor er in Bochum gespielt hat, da spielte er in Magdeburg. Traf unter anderem 2x gegen die Fortuna. Danke dafür. Das bedeutet aber auch, dass wir jemanden kennen, der wiederum Kwarteng mindestens mal für 2 Saisons intensiver hat spielen sehen. Und das ist der gute Thomas vom Nur der FCM Podcast. Den habt ihr hier auch ja, vor Weihnachten schon mal gehört. Und freundlicherweise hat uns Thomas eine kurze Einschätzung zu Kwarteng aufgenommen. Und die hören wir uns jetzt mal kurz an.
Ja, hallo, Grüße aus Magdeburg. Ja, der Thorsten hat mich gebeten, vielleicht ein bisschen was zu Moritz Broni-Kwarteng zu sagen, den ihr jetzt verpflichtet habt. Ja, also ist ja nur schon 1,5 Jahre her. Ich weiß jetzt nicht, was da so in Bochum war. Da war er ja oft verletzt, als er bei uns gespielt hat. Der hat vorrangig rechts außen, vorne oder Mittelstürmer gespielt. Das war so die Hauptposition bei uns. Hat das, finde ich, sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich meine, 10 Tore damals in der zweiten Liga, das war schon sehr gut. Stärken würde ich sagen, aus meiner Sicht, wie gesagt, ist auch schon ein bisschen alles her, ja. Also 1,5 Jahre. Damals auf jeden Fall ein guter Abschluss. Zug zum Tor, also wenig Schnörkel im Spiel, wirklich so ein geradliniger Zug zum Tor, ein guter Abschluss. Gute Geschwindigkeit auch. Also ich denke mal, das ist so im Kurzabriss mal das, was so bei uns damals vorgestochen ist bei ihm an guten Sachen. Ja, so Schwächen möchte ich oder kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Bevor ich da jetzt irgendeinen Mist erzähle, sage ich da lieber nicht so viel dazu. Von daher denke ich schon, wenn er fit ist, kann er für euch durchaus eine Verstärkung sein oder zumindest auf jeden Fall ist es dann nicht schlechter als das, was er hat, sagen wir es mal so. Und ja, ansonsten viel Spaß mit ihm. Und darf dann gerne treffen, außer am letzten Spieltag. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Auftakt in die Rückrunde. Und ja, viel Spaß noch in dieser Saison. Und wir werden uns hören. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Macht's gut.
Ja, da ist dann auf jeden Fall schon mal interessant, dass also vor allem auch rechts außen die Position von ihm gespielt werden kann. Also so gesehen passt das auf jeden Fall. Gilt ja eigentlich
also als Halbraumspieler, ja? Also kein Schienenspieler, sondern eher Halbraum mit Zug in die Mitte, ja?
Nee, das ist ja das Interessante, dass er in Magdeburg, nee, das hat ja Thomas gerade erzählt, dass Magdeburg eher rechts außen gespielt hat oder im Sturm. Und das ist ja nicht die Halbraumposition. So, das ist zwar, sag ich mal, numerisch seine Position, aber tatsächlich hat er die in Magdeburg gar nicht so häufig gespielt. Das ist ja der Umkehrschluss von dem, was Thomas da eben gesagt hat.
Ja gut,
hat.
Aber der rechts außen, jetzt oute ich mich wieder als
Außen-Experte.
Ja, ist schon klar, aber das wäre ja dann in der Dreierkette theoretisch der Schienenspieler, oder? Oder wäre es der äußere,
die Rechtsaußenposition gibt es im Dreierkettensystem in dem Sinne nicht. Ja,
dann Fehleinkauf.
Also es sei denn, du spielst mit einem 3-4-3, dann geht das, dann gibt's ja. Das ist ja logisch, ne? Dann hast du zwei Außenstürmer, es geht auch mit Dreierkette, aber nicht in dem System, wie wir es gespielt haben. Da sehe ich ihn auch nicht so richtig. Das ist dann eher was für Lündahl. Da wäre in so einem Dreiersystem, wäre es vermutlich die Halbfeldposition, die er zumindest laut Profil spielen kann. Das gilt so als seine Stammposition. Aber wie gesagt, wir haben gerade gelernt, in Magdeburg hat er das nicht so häufig gespielt. Sondern eher ganz vorne drin. Dafür, also er ist jetzt allerdings nicht der Typ Mittelstürmer, der 1,90 nicht ist. Ne? Er ist 1,75, 26 Jahre jung, das vielleicht der Vollständigkeit halber. Und gilt als beidfüßig, was schon mal sehr interessant ist. Was Thomas gesagt hat, ist ein Abschlussspieler, so hatte ich ihn auch wahrgenommen. Ich habe ihn ja auch in den Spielen gegen Magdeburg mal live gesehen, genau wie er sagt, so, ne, der fackelt halt nicht lange, sondern hält dann mal drauf. Ist jetzt nicht so der, ist nicht Van Brederode, ne, der zwei Leute auf dem Bierdeckel austanzt, sondern ist dann eher einer, der die Lücke sieht und abzieht. Und das ist ja ein gutes Profil, so gesehen, das schadet ja nicht, so etwas zu haben. Ordentliches Tempo, hat Thomas gesagt, das ist, denke ich, auch wichtig für die Position. Aber in einem Dreierkettensystem, wie wir es spielen, bliebe nur der Halbraum, was er spielen kann, aber zuletzt eben nicht so häufig gespielt hat. Vielleicht muss man dazu sagen, in Bochum ist er wirklich gar nicht klar gekommen. Auch da hatte Thomas ja gesagt, es gab ein paar Verletzungen. Die bittere Bilanz ist, er hat mal eine, also er hat 18 Bundesligaspiele geleistet, hat mal eine Vorlage geliefert. Kein Tor, aber dafür eine rote Karte. Also mehr rote Karten als Tore in Bochum. Ansonsten insgesamt 32 Zweitligaspiele, 3 Vorlagen, 10 Tore. Das ist fast alles für den 1. FC Magdeburg. Kommt aber, also er ist eigentlich Stuttgarter, aber kommt aus der Jugend oder dem Nachwuchs des HSVs. Und jetzt schließt sich der Kreis, wo ihn Daniel Thune damals zu den Profis hochgezogen hat, ohne dass er ihn jetzt, weil er halt sehr jung und Nachwuchsmann war, viel eingesetzt hätte. Aber so gesehen, die beiden kennen sich. Das ist also auch ja durchaus schon mal vom Vorteil, dass man den Spieler und den Charakter vielleicht schon so ein bisschen vorher einschätzen kann. Darf man nicht unterschätzen, dass man solche Informationen dann schon hat. Und jetzt reden wir aber sehr viel über das Dreierkettensystem. Wir werden ja dann noch gleich reden. Ich persönlich vertrete aber die These, dass wir gegen Darmstadt gar nicht in der Dreierkette spielen werden.
Meinst du, wir spielen wie gegen Bodø?
Ja, ich glaube ja. Ich werde aber auch gleich dann noch erklären, warum. Ich das glaube, das hat auch ein bisschen mit Personalien, wie sie aktuell sind, eben einfach zu tun. Und in dem System ist seine Rolle natürlich wahrscheinlich sehr klar auf Außen. Er kann aber mit dem Profil, wie wir es jetzt ja bei Thomas gehört haben, wahrscheinlich auch so eine Art hängende Spitze da so spielen. Also er bedient eigentlich zwei Problemstellen. Das finde ich gut an dem Transfer. Also einerseits brauchen wir natürlich personell jemanden auf rechts außen. Und da hatten wir ja eigentlich auch schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, rumgejammert, dass wir da nicht happy sind auf rechts. Aber er ist auch eine Alternative zu Appelkamp, wenn wir mit Halbpositionen spielen, wo eben das Problem ist, dass Appelkamps Form und eben dann auch Verletzungsgeschichte, auch jetzt im Trainingslager war er dabei, hat aber nur mitspielen können, weil auch in den Testspielen kam er nicht zum Einsatz, vermutlich auch, um das Risiko einer erneuten Verletzung da gering zu halten. Das heißt, wir werden jetzt nicht Appelkamp in der Startelf sehen am Freitag, ne? Komme, was wolle. Wenn wir Glück haben, ist er im Kader. So, das heißt, also, wir haben schon mehrmals gesagt, Van Brederode, wir tun uns ein bisschen schwer mit ihm da auf der Position. Aber selbst dann brauchst du ja Alternativen da, insbesondere wenn du zum Beispiel Johannessen weiter hinten spielen lassen würdest, was haben wir auch schon gesagt, jetzt nicht unbedingt unsere Idee ist. Aber
für den Spielaufbau sicherlich, eine gewisse positive Auswirkung haben kann.
Ja, das muss man eben alles sehen. Ja. Wir haben natürlich auch andere Leute und wie die sich dann geben würden, arg auch jetzt in der Vorbereitung wie in der Hinrunde mit Licht und Schatten. Also da habe ich jetzt nicht so viel anderes gesehen. Darum, also dieser Transfer ergibt aus meiner Sicht wirklich Sinn. Und wie immer, und daran muss man sich eben als Zweitligist gewöhnen, wir holen jetzt nicht irgendwie einen Spieler, der gerade Stammspieler beim HSV ist, das ist utopisch, sondern wir holen halt einen, der in der ersten Liga gerade nicht zurechtkommt, es aber in der zweiten Liga schon gezeigt hat, dass er es kann. Und ja, das funktioniert eben manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Wir haben aber, das kann man ja wenigstens sagen, einen Trainer, der meistens etwas aus Spielern herauszuholen vermag. Jetzt kennt er den auch noch, sodass ich da zumindest guter Dinge bin. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, vom Profil her denken wir, kann er also auch für beide Systeme, hat er eine Rolle, ne, die ihm zuzutrauen ist und die er auch schon gespielt hat, wenn auch die Halbfeldposition in letzter Zeit nicht so häufig, aber zumindest sagt man ihm das nach und es gilt auch eigentlich als seine, also das offensive Mittelfeld so als seine Hauptposition, die er lustigerweise nicht so häufig spielt oder gespielt hat. Also, wir sind guter Dinge. Moritz, Broni, Quarteng gehen davon aus, dass Anfang der Woche der Transfer eingetütet wird und dann sehen wir weiter. Ja, leider konnte er nicht im Trainingslager dadurch dabei sein. So ein Trainingslager ist ja doch immer hilfreich, um so eine Mannschaft auch zusammenzubringen, sich auf und neben dem Platz besser kennenzulernen. Und das fehlt ihm jetzt natürlich. Für andere Leute, die jetzt aber zum Beispiel im Sommer nicht dabei waren, wie Lündahl oder Arc, war das sicherlich auch nochmal gut. Auch Pečinović war verletzt im Sommer. Auf Van Brederode kam spät. Ich glaube, das bringt auf Sicht dann schon etwas. Ist immer die Frage, ob man das sofort sieht oder das halt so eine Zeit braucht. Und auch wenn es so eine kurze Vorbereitung war, ich glaube, auf jeden Fall immer sinnvoll, solche Trainingslager zu machen. Wir waren jetzt nicht vor Ort, also dieses leider Jahr. Nein. Dieses ja. Jahr waren wir nicht vor Ort. So dass wir natürlich da auch so ein bisschen auf die Berichterstattung und die wirklich, wirklich zahlreichen Social Media Geschichten, die Fortuna da am Start hatte. Ich will nicht sagen, dass es zu viel war, aber.
Hast du die Podcasts gehört?
Ja, ja.
Ich fand die ganz gut.
Ja, es sind halt Vereinspodcasts. Also die machen das gut, die machen das sympathisch. Es gibt auch hier und da immer so ein paar Infos links und rechts, die interessant sind, aber logischerweise gibt es keine kritischen Nachfragen oder andere Dinge. Ja, aber
im Testspiel, die eine Situation, als du da den Ball ins Aus stolpertest. Warum?
Ja, natürlich diskutiert man nicht mit Emanuel Ioa, warum die Hinserie so durchwachsen war und welche Schlüsse er daraus zieht. Also eigentlich die heißen Fragen, wo man sich denkt, ah, das wäre doch mal interessant, das zu hören. Aber du willst natürlich auch den Spieler nicht vom Kopf stoßen und so. Ich verstehe das total, das ist schon klar. Und ich finde das auch sehr nett. Ich habe nur halt bei vielen Kanälen immer die Benachrichtigungen eingeschaltet. Und es kamen schon viele Benachrichtigungen. Aus Sicht von Fortuna Düsseldorf, sei es da über den WhatsApp-Kanal oder ähnliches. Aber ich will, das klingt jetzt viel zu mopperig, ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist schon in Ordnung und ich fand so die Frage der Woche, also gerade diese lustigen Inside-Dinger oder irgendwelche Room-Challenges und so, ich fand das ganz nett, aber es hat natürlich jetzt in dem Sinne keinen sportlich substanziellen Wert. Ne? Das ist halt Spaß und Spielerei und ich finde es aber auch vollkommen okay. Muss man sich ja auch nicht angucken, wenn man da keine Lust drauf hat.
Ja, wichtigste Information allerdings, alle sind heile geblieben.
Nee, das stimmt ja gar nicht.
Ganz besonders. Stimmt ja gar nicht.
Andi, die war top vorbereitet hier.
Wen habe ich?
Marcel Sobotka? Ist ja schon aufgefallen, dass er im zweiten Spiel gar nicht gespielt hat. Was ist denn da los? Er hat muskuläre Probleme und muskuläre Probleme, das Spielchen kennen wir ja. Das kann auch mal 3 Monate dauern. Dann haben die aber
Quatsch erzählt. Die haben gesagt, alle sind heile geblieben.
Ja, wie gesagt, Marcel Sobotka, ich mache auch mal ein Fragezeichen, ob er am Freitag überhaupt dabei ist.
Okay.
Denn die letzten Tage war er nicht im Trainingslager dabei. Vielleicht geht man davon aus, dass muskuläre Probleme nicht lange dauern. Aber bei Gavory waren muskuläre Probleme fast die halbe Hinserie, ne?
Na gut.
Darum grundsätzlich richtig. Es gab jetzt nicht wie letztes Jahr, so dass Siebert hatte sich ja dann schwer verletzt im letzten Testspiel und so. Das ist eben nicht passiert. Aber ja, das mit Sobotka muss man leider beobachten, weil er da halt auch ein gebranntes Kind ist und ist leider nicht das erste Mal bei ihm jetzt da wirklich ist. Ne? Das ist ein bisschen wie mit Appelkamp, ein sehr leidiges Thema. Und da müssen wir einfach mal schauen. Es ist halt auch einfach nicht mehr so viel Zeit bis Freitag. Das ist so der andere Punkt. Ansonsten hatte Tune gesagt, dass sie daran arbeiten, ja, ich sag mal, weniger Querpässe, mehr Steilpässe. Also im Grunde das, was wir von unserer Hörerschaft hier auch fordern. Mehr Steilpässe liefern. Und also das sogenannte vertikale Spiel, das etwas zu intensivieren. Ist jetzt die Frage, hat man diese Dinge in den Testspielen schon gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Wir können ja mal auf das erste Testspiel schauen. Das fand letzte Woche am Montag statt, gegen Feyenoord Rotterdam. Dieses Spiel gegen 0-1 verloren, nach Verlängerung wohlgemerkt, denn man spielte halt, das war vorher so abgesprochen, 90 Minuten plus nochmal 30 und hat dann auch entsprechend wild durchgewechselt. Und immerhin nach 90 Minuten stand ein 0-0 zu Buche. Da hat Fortuna auch sehr ordentlich verteidigt und hatte in zwei, drei Situationen mal Glück, aber da, beziehungsweise Kastenmeier, aber dafür ist er natürlich auch da und das ist natürlich auch wie Teil der Mannschaft, dass du einen guten Torwart hast, der dir dann auch mal zwei, drei gefährliche Situationen einfach entschärft. Insgesamt, ja, habe ich jetzt, ich persönlich, also der Trainer sieht das bestimmt anders, ich habe jetzt nicht so unfassbar große Fortschritte da gesehen. Man muss natürlich aber auch fairerweise sagen, wir reden hier von einem Gegner, der aktuell niederländischer Meister ist und Champions League Teilnehmer, wo er schon 10 Punkte hat, das sind, glaube ich, 10 mehr als Leipzig hat in der Champions League. Darum ist, also das ist jetzt auch keine Laufkundschaft und da kann man jetzt nicht erwarten, dass wir die rund spielen. Wir waren schon, hast du das Spiel gesehen, Andi? Also
ich habe sehr viel arbeiten müssen tatsächlich letzte Woche und habe das Spiel, sagen wir mal, so aus dem Augenwinkel mitlaufen lassen.
Oh, da bist du hier im falschen Podcast, da hast du dich im Podcast vertan.
Ich habe beide Spiele wirklich nicht viel sehen können. Das, okay. Es tut mir leid.
Dann gibt es nur noch mehr Monolog von mir.
Ich hab sie unter der Decke auf einem illegalen Stream auf dem Handy gucken können.
Aber es gab doch einen legalen Stream und auch noch gratis.
Ja. Nee, leider nein. Es gab auch leider gar nicht so richtig großartige Zusammenfassungen. Ne? Es gab so ein bisschen Highlights, aber ja. Nee, ich möchte einfach nur als Stichwortgeber, du hast mir ja wie immer ein Skript geschrieben, was ich sagen darf.
Mhm. Das steht nicht drin, Andi.
Da würde ich einfach
halte dich an den Text.
Die Stichwörter zuwerfen, die du mir.
Der Text sagt, ich halte mich an die Stichwörter, die du zuwerfst. Bitte präzise beim Skript bleiben.
Gerne.
Das ist alles durchformuliert. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, in dem Spiel, der Spielaufbau hat nach wie vor gehakt. Nein, ich will es jetzt nicht auf einen Spieler festmachen, das ist natürlich mehr als ein Spieler. Wir haben in Dreierkette gespielt, also sozusagen, wir haben das System, was vor der Winterpause gespielt wurde, auch in diesem Spiel gespielt, eben mit Siebert, in dem Fall Oberdorf in der Mitte und Quashi. Oberdorf in der Mitte hat das ziemlich gut gemacht. Siebert war okay, hatte aber deutlich mehr Probleme als Oberdorf und Quashi wirkte doch etwas unsicher. So, das war auch so die Erkenntnis aus dem Spiel. Ja, Quashi in einem Ligaspiel in der Startelf, schwierig. Also, da fühle ich mich noch nicht so hundertprozentig wohl bei. Das war ja auch letzte Rückrunde so ein bisschen der Eindruck, dass er dann doch da nicht die Routine ausstrahlt. Kann er wahrscheinlich auch nicht wie Leute wie Oberdorf oder Hoffmann. Aber insgesamt war das defensiv halt dann schon ganz gut. Aber der Aufbau über Sobotka und Ack, das hat nicht so richtig gefunkt und wir sind halt kaum zu eigenen Torchancen gekommen. Später mit ganz vielen Wechseln war es nicht schlecht. Tatsächlich war ein Bumper da ein bisschen auffällig in der einen oder anderen Szene. Da sagt man ja auch, dass er jetzt im Trainingslager nochmal einen Sprung gemacht hat, auch sich so in die Mannschaft zu integrieren. In dem Spiel war es in Ordnung. So wie es halt auch in manchen Einwechslungen in der Hinserie in Ordnung war. Ich denke jetzt da an Ulm zum Beispiel oder so. Aber er ist jetzt für mich, auch wenn das teilweise in der Presse schon spekuliert wurde, für mich ist er jetzt noch nicht zwingend Startelf-Kandidat. Übrigens, selbst wenn Sobotka ausfällt, meiner Meinung nach. Mhm. Ich glaube, da fehlt noch was. Und das wiederum hat auch, glaube ich, der Trainer jetzt, da war am Wochenende ein Artikel noch in der Rheinischen Post, hat das auch so angedeutet bei ihm und bei Quashi, dass sie jetzt noch nicht da sind, wo sie sein sollten. Und der hat auch in den Raum gestellt, ob das, also nach wie vor in den Raum gestellt, in das Interview von gestern, ob das mit den Laien, also ich habe da viel natürlich zwischen den Zeilen jetzt gelesen, aber zwischen den Zeilen klang das für mich, wir müssen doch noch mal überprüfen, ob wir die Leihe, also ob das auch für die Vereine so recht ist bis Saisonende, also ob wir die Leihen weiterführen, weil gefühlt sieht er die, glaube ich, nicht viel spielen, Kwashi und Mbamba. Und beide Leihen laufen im Sommer aus. Und ja, ich finde, man sieht eine Verbesserung. Ich finde aber auch, er ist noch nicht da, dass man sagt, das ist jetzt solider Zweitliga-Fußball. Also die Fähigkeiten, ja, das Talent, aber dann auch Dinge wie Robustheit, aber auch Konzentration und so. Ich habe da noch ein bisschen Bauchschmerzen, das muss ich sagen. Aber ja, ansonsten defensiv lief das eigentlich ganz okay. Irgendwer in den Niederlanden hat so eine Mega-Statistik rausgeholt.
Achso, ja, hier 40 Schüsse oder sonst irgendwas.
Ich weiß nicht, woher die kommen sollen. So war es einfach gar nicht. Also es ist nicht so, dass da Feyenoord uns unfassbar unter Druck gesetzt hätte. Ich würde jetzt mal sagen, sie hatten vielleicht 3 oder 4 Torchancen. So, ne? Alles andere waren harmlose Bälle, Rückgaben oder weit über neben das Tor oder sonst was. Wir hatten auch mal so 1-2 Situationen, auf jeden Fall weniger als Feyenoord, aber offensiv, wie gesagt, war das in dem Spiel nicht so überzeugend. Ja, und dann, das war dann schon in der Verlängerung, da geht Hoffmann viel zu aggressiv in Zweikampf, kommt zu spät, flext den Spieler dann weg und dann ist es Ivan Nuschek, der dann den Foul-Elfmeter zum 0-1 verwandelt. Ich sag mal, nach 90 Minuten wäre es ein 0-0 gewesen. Defensiv hat mich das überzeugt, das Spiel offensiv nicht. Mhm. So kann man es vielleicht zusammenfassen, also eben auch gemessen an dem Gegner, ne, gegen den man gespielt hat.
Ja gut, da ist ja wirklich die Frage, was lässt der dann auch offensiv zu, ne?
Ja, also ja, klar.
Das haben wir ja, ne, das haben wir ja leider auch schon gegen andere starke Gegner mal gesehen, in verschiedenen Ligen auch, dass man halt wirklich einfach dann defensiv ganz gut stehen kann und offensiv halt vielleicht wirklich einfach auf das eine, auf die eine gute Situation hoffen muss, wie, sagen wir mal, zum Beispiel als Münster gegen uns gewann.
Ist halt auch immer so eine Philosophiefrage, wie du es machst. Nimmst du dir eher Gegner auf Augenhöhe oder schwächer, um halt Dinge aus dem Training einfach einüben zu können? Oder machst du es wie hier? Du hast tendenziell 2 Härtetests und da wird dann alles wirklich auf den Prüfstand gebracht. Ich finde das eigentlich ganz okay von der Herangehensweise. Das bietet aber auch den Nachteil, dass du in so einer Partie wie gegen Feyenoord halt echt nicht viel am Offensivspiel feilen kannst, weil du halt gar nicht in die Situation kommst. Ne? Das ist dann der Nachteil.
Ja, aber was nützt es dir denn, irgendwie ein Testspiel gegen den VfL Benrath 27-0 zu gewinnen dann, ne?
Das ist das andere Extrem, aber dann gibt es natürlich auch noch Dinge dazwischen, ne? Dass du halt gegen eine Mannschaft, sagen wir mal, wie nicht eben Feyenoord spielst, sondern gegen Fortuna Sittard.
Der FC war doch auch in Marbella, oder?
Ja, gegen Liga-Konkurrenten finde ich immer ein bisschen seltsam, das so in der Vorbereitung zu machen. Da geht man dann auch nicht so mit Stammelf all in, weil man sich dann auch nicht zu viel in die Karten gucken lassen möchte.
Ja, das stimmt.
Ja, ist halt schwierig. Wie gesagt, ich fand es ja vollkommen okay, das so zu machen, aber ich gebe halt zu bedenken nur, das hat halt dann den Nachteil, dass es dann in solchen Spielen dann manchmal etwas schwierig ist. Interessant, so die Halbfeldposition mit Schmidt und Van Brederode, aber das hat dann, also ja, Danny Schmidt tut sich halt dann doch immer noch sehr schwer, wenn er gepresst wird und das hat dann eben auch nicht so geklappt.
Ja, das hatte ich so ein bisschen gesehen, hat er am Anfang auf der rechten Halbfeldposition gespielt, ne? Meine ich, mich erinnern zu können.
Ja,
da hatte ich gesehen, dass er sich da so ein bisschen festgelaufen hat in der einen oder anderen Situation, ja.
Genau, und vorne Pečinović drin, er kam jetzt in beiden Spielen immer vor Vermey, also klar ist, dass Kovnatski gesetzt ist, aber da ist eben die spannende Frage, ist Pečinović vor Vermey im Ranking? Ich bin mir nicht sicher, teilweise wurde Vermey hier als Gewinner der Vorbereitung dargestellt, also aus den Testspielen kann ich das nicht erkennen. Ja, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also
ich auch.
Dass Vermey das möchte, denn ne, jetzt hat er gerade es mal geschafft, in die zweite Liga zu kommen, warum soll er da gleich wieder in die dritte Liga gehen? Wurde dann auch immer wieder kritisiert, das ist ja generell so eine Sache bei Vermey, die Körpersprache. Ich weiß, dass Aline da auch immer große Probleme mit hat bei uns im Podcast. Der ist aber, das ist halt die Art und Weise, wie er spielt, ne? Der ist nicht so der Dynamiker, sondern der ist mehr so der explosive Typ, ne? Der eher mit so einer Coolness und Gelassenheit agiert. Ich finde das okay, dass nicht alle dasselbe Profil haben, weißt du? Nicht jeder ist wie Tim Rossmann, nicht jeder ist ein Fummler wie Van Brederode. Ich finde das schon okay. Und Vermey ist halt mehr so der Schatten.
Vermey macht so Bewegungskamouflage, ne? Er verschmilzt wie eine Schnecke mit dem Untergrund, um dann Gott. Um dann zu explodieren und das Kopfballtor zu machen. Er blendet so in den Hintergrund.
Aber er sichert halt schon diese hohen Bälle oder legt halt dann auch mal einen ab per Kopf, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Und ich behaupte, niemand würde das bei Vermeil diskutieren, denn genau so hat er auch schon gespielt, als er die 12 Tore gemacht hat, wenn er eben gerade Tore macht.
Würde der gut, ne? Ja.
So sieht es halt aus. Ne? Und das ist halt, das ist ein bisschen wie früher mal bei Mesut Özil. Da haben die Leute ihn auch immer dann kritisiert, wenn halt die Spiele nicht gut waren. Dann kam halt immer die komische Körpersprache, so die Teilnahmslose so raus. Und bei Vermeil ist es so ein bisschen dasselbe. Ne? Die Körpersprache ist halt nicht so die, ich will alles und er läuft, ist jetzt auch nicht so der krasse Pressing-Stürmer, der alle anläuft, ne, so Kovnatski oder Pečinović. Pečinović ist eher so einer, der immer unter Strom steht und immer rennt, ist natürlich auch jung, da macht man das noch und Kovnatski, da gehört das so ein bisschen zum Spiel dazu und Vermeil ist halt nicht so, aber dafür würde ich ihn nicht kritisieren, denn dafür hat er halt andere Stärken und so ein Stürmer, der die Gegner immer so in Sicherheit wiegt, weil er halt so scheinbar teilnahmslos ist, das ist auch okay, ne? Also solange halt die Tore kommen, die kommen halt zurzeit nicht, aber ich gebe eben nochmal zu bedenken, er hat die gesamte Sommervorbereitung verpasst, ist natürlich so grundsätzlich schon fit, aber Kovnatski hat sicherlich auch spielerisch nochmal eine andere Qualität und da ist es halt gerade etwas schwer für Vermeil und Pečinović startet mit den Hufen, wie gesagt, kam jetzt immer früher, was vermutlich dafür spricht, dass er vielleicht im Training ein bisschen überzeugender war. Muss man halt mal abwarten. Ich glaube aber gerade von Pečinović können wir mehr erwarten in der Rückrunde, auch wenn er das jetzt so noch nicht angedeutet hat in den Spielen. Aber einfach auch hier eingespielt mit der Mannschaft. Ne, er muss halt diesen Übergang vom Nachwuchsfußball zum Seniorenfußball noch schaffen. Aber ich würde den auf keinen Fall da rausnehmen. Es ist eigentlich ein guter Punkt, um dann zum Spiel gegen FK Bordeaux gelimmt zu kommen, dass die Fortuna gewonnen hat und wie Daniel Thun gesagt hat, auch gewonnen sollte. Es nützt halt dann alles nichts, wenn du beide Testspiele einfach verloren hast. Ne? Dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, oh, wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Da haben wir mit Viererkette agiert. Zimmermann, Oberdorf, Siebert und Gavory. Also so ein bisschen so die klassische Viererkette. In der zweiten Halbzeit kam dann Ior, die wir so aus der letzten Rückserie so kannten, ne, wenn wir uns erinnern. Die sehr erfolgreiche Viererkette. Aber defensiv spielte sie halt erstmal gar nicht so. Bei dem Spiel gilt wahrscheinlich das Gleiche, oder hast du da was gesehen? Wobei niemand hat was von dem Spiel gesehen, der nicht vor Ort war. Weil die Kamera, die da, der, ich glaube, das sind immer Anbieter vor Ort, so ein spanischer Anbieter da geboten hat mit ihrer SD-Auflösung. Also es sah so aus, als hätte jemand das mit dem alten Nokia-Handy abgefilmt.
Nee, davon habe ich, von diesem Spiel habe ich wirklich keine Sekunde sehen können.
Ich kann bis heute dir nicht sagen, ob und wer die Vorlage zum 2-2 geliefert hat. Das ist einfach für mich nicht erkennbar aufgrund der Bilder, wie der Ball da zu Kovnatski gekommen ist. Aber hier der Reihe nach, weil es gibt ein paar mehr Torszenen, über die man sprechen kann. Bordeaux Glimt, übrigens norwegischer Meister und Europa-League-Teilnehmer, also etwas niedriger einzuschätzen als Feyenoord, aber nichtsdestotrotz natürlich schon ein ordentliches Kaliber. Es stand übrigens Florian Schock für die gesamte Spielzeit von 90 Minuten im Tor. Und die gehen aber nach 12 Minuten in Führung. Es gab jetzt noch nicht immens viele Torchancen bis dahin. Aber das war ein langer Ball, bei dem Siebert wirklich ganz, ganz schlecht aussieht. Und das bereitet mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, was so die Form von Jamil Siebert betrifft. Denn auch gegen Feyenoord fand ich ihn nicht in allen Situationen immer Herr der Lage. Da lässt er sich sozusagen mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel nehmen, sodass dann der Spieler von den Norwegern sozusagen frei im Strafraum ist, querlegen kann und dann kann Sogelj den Ball über die Torlinie schieben. Das war schon Sieberts Ding, muss man sagen. Und dann kommen ja 2 Minuten später, kommt sozusagen die nächste kalte Dusche, da ist es Gavory, der dann einen Elfmeter verursacht und der wird dann auch verwandelt von Hück. Und so steht es nach einer Viertelstunde 0-2. Und da habe ich nämlich auch schon gedacht, so, oha.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, also ich habe schon gedacht, ja, das geht ja gut weiter sozusagen, wie es so ein bisschen aufgehört hat. Glücklicherweise gibt es eine schnelle Antwort. Fortuna kommt. Also bis dahin war es jetzt nicht ein Spiel auf ein Tor, aber also die erste Viertelstunde war Bordeaux schon etwas mehr am Ball, aber jetzt auch nicht, also es war jetzt nicht, dass es Chance um Chance gab, aber diese beiden Situationen, da waren wir halt, aber immer falsche Entscheidungen getroffen. Fortuna kam dann ein bisschen besser rein, gerade auch durch Van Brederode auf der linken Seite. Und darauf wollte ich nämlich eben hinaus. Ein Spieler, bei dem ich definitiv Fortschritte sehe und wo ich wirklich sehr überrascht wäre, wenn er am Freitag nicht in der Startelf stünde, das ist Mairon Van Brederode. Er hat auch ein sehr cooles Interview gegeben. Ich glaube, auch bei der Rheinischen Post, wo er selber so ein bisschen, also sehr ehrlich gesagt hat, dass er ein schwieriger Typ ist.
Selbstkritisch, ja.
Ja. Mhm. Ne, schwieriger Typ und dass er halt auch, sagen wir mal, sein Innenleben gerne nach außen trägt und sehr leicht, was halt, wenn man dann auf der Bank sitzt und er hatte dann ja eigentlich gehofft und gedacht, er ist von Anfang an Stammspieler, das hat ihn wohl dann doch stärker frustriert und das haben ja viele von uns auch so mitbekommen. Aber auch da hat man ja gehört, dass er sich wohl stärker, sagen wir mal, eingebracht hat in die Mannschaft und auf dem Platz, gerade in dem Spiel konnte man das wirklich sehen, dann auch wieder auf seiner Stammposition links außen, wo er einfach stärker ist als auf den Halbfeldpositionen aus meiner Sicht, bereitet dann mit einer Flanke nach innen, also mit dem rechten Fuß zum Tor hin, das 1-2 von Niemiec vor, der den Ball dann sozusagen am langen Pfosten nur noch reindrücken muss. Ich kann auch hier nicht sagen, mit welchem Körperteil, das ist aufgrund der Bilder nicht wirklich klar, aber der Ball geht rein und das war Niemiec, so viel kann ich sagen. Und das 2-2 fällt dann in der 26. Minute durch Kovnatski nach einer Ecke, Johannesson-Ecke, ziemliches Durcheinander in der Mitte. Ich glaube, es könnte Siebert sein, der den Ball zu Kovnatski bringt, könnte aber auch ein gegnerischer Spieler sein. Es ist sehr unklar, es ist auch eher zufällig, wie der Ball bei Kovnatski landet, so an der Fünfergrenze und der nimmt die dann direkt mit der Innenseite sozusagen in die andere, also entgegen der Laufrichtung des Torwarts und schiebt ihn flach rein. 2-2. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Umschaltmoment in der 31. Minute und da ist dann Gavory auf der linken Seite mit einer seiner schönen Flanken an den kurzen Pfosten. Kovnatski sagte im Interview hinterher Number 9 Moment. Also typischer Ball für einen Mittelstürmer, wo halt die Flanke kommt, du den Fuß reinhältst und dann ist die halt drin und genauso macht das. Da finde ich, hat man jetzt schon gesehen, Kovnatski im ersten Spiel nur wenig eingesetzt, weil er genau wie Johannesson ja ein bisschen erkältet war oder einen grippalen Infekt hatte. Das heißt, er wurde einfach da geschont. Aber wir haben über die aufsteigende Form Kovnatskis schon im Dezember gesprochen. Und das hat man natürlich mit zwei Toren auch in dem Spiel jetzt hier gesehen. Mit Kovnatski ist zu rechnen. Und das ist natürlich sehr gut und wichtig für uns als Information.
Ja, Hoffmann im zweiten Spiel über 90 Minuten auf der Bank. Belastungssteuerung nehme ich an. Was ist deine Einschätzung als Spezialist?
Also meine Einschätzung ist, dass der Trainer einfach genau weiß, was er an André Hoffmann hat. Den muss er nicht testen, da muss er nicht sehen, was da geht. Und ich glaube, er wollte Oberdorf-Siebert, die alte Kombination, über einen längeren Zeitraum zusammen sehen. Und man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat das dann deutlich besser geklappt, da haben wir auch gar nicht mehr so viel zugelassen, also Schock hatte jetzt auch nicht so krasse Momente, also hat das ordentlich gemacht, ist jetzt kein Kastenmeier, aber, also gerade spielerisch, aber, ne, also hat jetzt wenig Unsicherheiten gezeigt und so und da quasi Groch übrigens auch verletzt ist, gerade im Trainingslager und auch nicht am Freitag im Kader stehen wird, das heißt Schock ist gerade die Nummer 2. Ich weiß nicht, woher du jetzt die Information hattest oder was Fortuna da sagen wollte mit keinen verletzten Spielern, aber es stimmt halt einfach nicht.
Das war in einem der Interviews, in dem letzten Interview mit Daniel Thun, mit dem letzten Podcast, haben sie sich darüber ausgelassen, wie gut das ist, dass ja alle heile aus dem Trainingslager wieder rausgekommen sind.
Es sind zumindest vielleicht keine ultraschweren Verletzungen, nur wie gesagt, muskuläre Probleme haben sich teilweise ja bei Gavory dann zum Beispiel auch mal als sehr schwer erwiesen. Müssen wir halt abwarten. Nee, aber Schock hat das eigentlich ganz gut gemacht. In der zweiten Halbzeit spielte dann Ior für Gavory, wobei mein Gefühl mir hier auch sagt, dass Gavory spielen wird, vermutlich. Nicht nur, weil er nämlich das Trainingslager komplett und voll absolvieren konnte und auch in beiden Testspielen viel Spielzeit hatte. Und Ior war ja auch verletzt vor Weihnachten, wurde ähnlich wie Appelkamp jetzt wieder herangeführt, wobei Appelkamp ja gar nicht gespielt hatte und Ior eben jetzt diese zweite Halbzeit. Da lief es aber auch dann halbwegs stabil, aber Gavory hat auch die Vorlage geliefert. Also ich glaube, Emma kommt von der Bank, wenn wir am Freitag mit Viererkette spielen sollten. Und Gavory, der ja für die Schiene jetzt vielleicht nicht der geeignetste Mann ist, obwohl er das gegen Rotterdam gespielt hat, also defensiv war das dann auch okay. Das könnte ich mir vorstellen. Und Ja, ich glaube, der Trainer hat ja das Dilemma, sollte er mit Viererkette spielen, dass er einen der drei Innenverteidiger draußen lassen muss. Und ich glaube, da wollte er einmal sehen, wie gut das jetzt mit Oberdorf und Siebert so klappt. Und das hat halt nicht so gut in den ersten 15 Minuten geklappt, danach deutlich besser. Und das ist natürlich eine blöde Erkenntnis als Trainer. Da weißt du jetzt nicht so recht, was mache ich jetzt damit, ne? Also da muss er sich was einfallen lassen. Auf Sicht ist Siebert sicherlich gegen Oberdorf gesetzt, aber ich glaube, aus meiner Sicht, wenn du nur zwei Innenverteidiger drauf hast, hat er es aktuell noch nicht geschafft. Rein mit den Leistungen. Es geht nicht darum, was man will, sondern es geht ja darum, fair zu beurteilen, was da passiert. Ist er noch nicht an Hoffmann vorbei im Moment, aus meiner Sicht.
Ich werde Daniel Thun am Dienstagabend mal dazu befragen, denn das kurz einzuschieben, am Dienstagabend findet ja das Mitglieder-Event auf dem Karlsplatz statt. Da werde ich dann für euch hingehen. Thorsten geht immer zu den sportlichen Themen. Ich gehe zu den Socializing-Themen. Ich werde also dort vor Ort sein. Wer mich sieht, kann mit dem geheimen Code Aufkleber dann von mir gerne ein paar Sticker erhalten, die ich in großen Mengen mit mir führen werde.
Ja, wir haben neue auch. Also die sehen nicht anders aus, aber wir haben eine neue Fuhre und ich glaube, aber besseres Material. Ne?
Ja, sie kleben wieder etwas besser.
Sie kleben wieder etwas besser.
Ja. Also. Ja. Genau, also wenn ihr am Dienstagabend auf dem Karlsplatz sein solltet und mich erkennen solltet, sprecht mich an. Ich bin gerne bereit, euch ein paar Aufkleber in die Hand zu drücken.
Ja, also in Summe, um nochmal zum Testspiel zurückzukommen, es hat natürlich dann hinten raus den Sieg gegeben und so kann man eben auch sagen, also mein Gefühl war auch gerade mit der Organisation der zweiten Halbzeit, aber eben auch gegen einen schwächeren Gegner als gegen Feyenoord, dass die Mannschaft sich dann doch nach wie vor so ein bisschen wohler in diesem System fühlt. Ich fand die Notwendigkeit, es anzupassen und auch mehr auf das andere System zu setzen, gerade weil Siebert zurückkam Anfang Dezember, fand ich richtig. Auch um den Gegnern es nicht so einfach zu machen, dass sie sich immer darauf einbauen konnten. Ich glaube aber, in der Rückserie ist es vielleicht auch eine gute Idee, immer mal wieder mehr zu rotieren zwischen den Systemen. Wenn die Mannschaft das halt hinbekommt, denn die Probleme im Spielaufbau, hier kann man vielleicht noch sagen, Mbamba und Ak haben begonnen, eben weil Sobotka nicht zur Verfügung stand. Das war dann auch in der Anfangsphase eben ein bisschen zu offensiv. Auch hier Mbamba nicht schlecht, aber eben auch nicht so gut, dass man sagt, jetzt gehört er in die Stammelf aus meiner Sicht. Also auch da, man muss das ja immer so beurteilen, dass man sagt, ja, die Spieler müssen dann aber auch zeigen, dass sie besser sind als die, die da gerade vielleicht einen Stammplatz innehaben. Und das habe ich jetzt von ihnen auch hier in dem Spiel noch nicht gesehen. Ak war in Ordnung, aber also ich tue mich noch schwer damit zu erkennen, dass wir die großen Fortschritte im Spielaufbau gemacht hätten. Also das ist das Wasser, was ich hier auf jeden Fall in den Wein kippen möchte.
Ist das eine Position, auf der du gerne noch eine Verstärkung sehen würdest, jetzt in den letzten Transfertagen?
Hatten wir ja gesagt, ja, würde ich gerne. Gerade für den Fall, dass von Ark da nicht die Impulse kommen können. Mbamba ist für mich nach wie vor ein großes Fragezeichen. Der hätte vielleicht die Fähigkeit für den Spielaufbau, aber der ist vielleicht auch noch nicht reif für die zweite Liga. Und da ist ein dickes Fragezeichen, ob er es in den nächsten Monaten schaffen wird. Wenn ja, super, freue ich mich, würde ich gerne sehen. Aber sich darauf zu verlassen, ist halt so ein bisschen schwierig. So, sich darauf zu verlassen und darauf zu verlassen, dass Ark auf jeden Fall besser wird. Na, du siehst, wie viel Konjunktiv da theoretisch dabei ist. Und das gefällt mir halt an der Situation. Nicht Sobotka und Zimmermann, hatten wir ja schon gesagt, ja, die spielen das, aber sind nicht die klassischen Spielaufbauspieler auf der Position, die da uns weiterhelfen, weil Sobotka ist jetzt gerade wieder ein bisschen das Fragezeichen da gekommen. Zimmermann hat auch nicht so die Riesenrolle jetzt gespielt, ne? Im ersten Spiel eingewechselt, im zweiten hat er zwar durchgespielt, war aber auch gar nicht so auffällig. Also auch bei dem müssen wir gerade ein bisschen abwarten. Das hat ihn doch ein bisschen nachhaltiger, glaube ich, verunsichert, dass er aus der Stammelf so ein bisschen rausgeflogen ist. Grundsätzlich sind aber die Ergebnisse ja erstmal positiv zu bewerten. Du hast 90 Minuten gegen Rotterdam, hast du die Null gehalten und hast den norwegischen Meister dann und einen Europa-League-Teilnehmer besiegt. Ein Rückstand, 0-2-Rückstand nochmal gedreht in einen Sieg. Das sind ja auch viele positive Aspekte. Aber wie wird jetzt die Rückserie auf Basis dieser Eindrücke aus dem Trainingslager?
Gut.
Ja, es gibt Hoffnungspunkte, dass es besser wird. Aber es gibt eben nach wie vor auch Fragezeichen wie das Thema Spielaufbau beispielsweise. Und dann am Ende muss man natürlich auch gucken, Wie wird es vorne sein? Wird Kovnatski sich da steigern? Kann von Brederode die Hoffnung, die er gerade weckt, erfüllen? Was ist mit Quateng? Wie kommt er rein? Also eine Menge spannender Fragen, auf die man jetzt auch zu diesem Zeitpunkt keine seriöse Antwort geben kann. Aber zumindest deutet sich an, von Brederode wird womöglich stärker werden. Kovnatski scheint in aufsteigender Form zu sein. Die Defensive war in dem Sinne ja nie unsere Schwachstelle. Da müssen wir nur eben dann auch eine Formation finden, die klappt. Da müssen wir ein bisschen hoffen, dass Siebert auch die Form findet. Dann ist er natürlich auch da einer der herausragenden Verteidiger da hinten. Aber im Moment haben wir auch Hoffmann, der da auch definitiv einen soliden Job macht. Das ist soweit okay. So, und
den ersten Schritt in die hoffentlich richtige Richtung können wir dann am Freitagabend gehen. 18.30 Uhr spielen wir gegen SV Darmstadt 98. Es ist ein weiteres Fortuna für alle Spiel mit allen Vor- und Nachteilen, die wir ja auch in unserer Jahresrückblickfolge beleuchtet haben. Aber auf meinem Stichwortzettel steht, Thorsten jetzt ansprechen, was er glaubt, wie SV Darmstadt auftreten wird und ein paar zusätzliche Informationen geben. Also Thorsten, ich darf hier wieder an dich überleiten.
Ja, ich tatsächlich ist insofern okay, dass ich tatsächlich gestern beim Lego-Bau das letzte Testspiel der Darmstädter einfach hab laufen lassen. Ich habe also tatsächlich mir den Klassiker gegeben, Darmstadt 98 gegen den FC St. Gallen.
Aha, wer kennt es nicht?
Auch da 120 Minuten nach dem gleichen Reglement wie beim Feyenoord-Test von uns. Übrigens der einzige Test, den Darmstadt jetzt gespielt hat in der Vorbereitung. 1-0 haben sie gewonnen durch ein Eigentor, wirklich ein Unforced Error. Also da haben sie wirklich nichts zu beigetragen zu diesem Tor. Der Verteidiger passt zum Torwart zurück auf das Tor. Und der Torwart ist aber in die andere Richtung unterwegs, ne? Erwischt ihn auf dem falschen Fuß und dann rollt der Rückpass vom Verteidiger ins Tor. Da war kein Darmstädter, der den über die Linie gedrückt hat oder den Verteidiger unter Druck gesetzt hat. Also für das Tor konnten sie nichts. Also theoretisch haben sie 0-0 gespielt, wenn man so möchte. St. Gallen ist halt da der Achte der Schweizer Liga. Die spielen Conference League. Ist also jetzt auch nicht so ganz das Kaliber, was wir haben. Aber es bringt jetzt auch nichts zu sagen, oh, wir hatten viel schwerere Gegner und haben das anders oder besser gemacht. Das ist natürlich alles Quatsch. Grundsätzlich haben die das Spiel gewonnen, waren auch die bessere Mannschaft. Das heißt also, auch wenn sie es selbst nicht herausgespielt hatten, der Sieg ist verdient, hatten mehr Torchancen, haben auch, ich sag mal, doch das eine oder andere Abseitstor geschossen. Ich glaube, drei Stück, aber es war alles korrekt. Also da stand der Fraser Hornby stand immer im Abseits. Man merkt, die haben durchaus ein gewachseneres Selbstvertrauen, insbesondere im Vergleich zum Saisonstart. Da ging es ja sehr holprig los, eben gleich auch am ersten Spieltag das Heimspiel gegen uns ja verloren, 0-2. Und da hat man den Darmstädtern, finde ich, schon noch angemerkt, okay, die haben gerade ein Jahr voller Schmerzen in der ersten Liga hinter sich. Ja, wie es jetzt Holstein Kiel geht, wie es all den Vereinen geht, Fürth, Paderborn, die im Grunde, für die die erste Liga einfach eine Nummer zu groß ist. Und so ist es natürlich auch Darmstadt gegangen, so geht es jetzt Kiel, so würde es auch Elversberg gehen etc. So geht es auch Heidenheim, auch wenn sie gestern gewonnen haben, im Grunde jetzt im zweiten Jahr so ein bisschen. Das setzte sich dann auch letztendlich fort, der Saisonstart der Schwache. Und nach dem 0-4 in Elversberg am vierten Spieltag trat dann auch Trainer Thorsten Lieberknecht zurück. Das ist jetzt alles ja schon nach dem Fortuna-Spiel passiert. Und Florian Kohfeldt, noch bekannt vor allem aus seiner Zeit bei Werder Bremen, was viele aber vergessen haben, er war auch bei Wolfsburg außerordentlich unerfolgreich. Und der hat sie dann übernommen und am sechsten Spieltag auf Schalke mit einem 5-3, kann man sich vielleicht erinnern, das war das Spiel, wo das Licht ausgegangen ist.
Schalke hat 3-0 geführt oder was?
Ja,
oder
genau.
Genau, ja.
Und aber da sieht man eben auch, was in Darmstadt drin steckt, ne? Also sich nicht zu sicher fühlen etc. Und da hat er ihnen den ersten Sieg beschert und ihnen auch ein bisschen neues Leben eingehaucht, das muss man sagen. Gerade offensiv, großer Aufschwung, da haben sie gleich viermal schon einmal jeweils 5 Tore in Spielen erzielt. Also es gab hohe Siege gegen Köln, in Fürth und gegen Kaiserslautern jeweils 5-1. Und Lautern war jetzt erst am vorletzten Hinrundenspieltag. Am letzten gab es aber immerhin einen Dämpfer, der vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. Da haben sie nämlich in Regensburg beim letzten 2-1 verloren. Das heißt also, sie sind nicht gerade unschlagbar, aber die Offensive ist wirklich gefährlich von Darmstadt. Da haben sie sich ein bisschen gefunden. Das liegt natürlich auch vor allem an einem Spieler, nämlich an Isaac Lidberg, dem ja, Torjäger, besten Torjäger der Darmstädter mit 9 Toren, der aber, ich sage jetzt mal glücklicherweise, verletzt ist, auch nicht im Trainingslager dabei war und auch Freitag definitiv ausfallen
wird. Blitzgenesung ist jetzt nicht zu erwarten.
Nein, ist nicht zu erwarten. Wäre auch Harakiri, wenn dein Spieler jetzt die gesamte Vorbereitung nicht dabei war. Wie gesagt, war nicht mal im Trainingslager. Das machst du ja nicht mit Spielern, von denen du erwartest, dass sie dann doch nächste Woche zurückkommen. Siehe bei uns Appelkamp, der ja trotzdem dabei war, ohne dass er dann Einsatzzeiten in den Spielen hatte. Ja, also da ist also der Trend nach oben auf jeden Fall zu erwarten. Sie schnuppern inzwischen auch an dieser Aufstiegsgruppe, in der wir auch sind, so ein bisschen mit. Das wäre auch nicht schön, wenn sie Düsseldorf gewinnen. Dann ständen sie auch, glaube ich, vor uns. Das heißt, ja, die gehören dazu. Die Offensive ist auch entsprechend überzeugend. Es hapert so ein bisschen in der Defensive. Da ist es halt, weil, also Florian Kohfeldt, der spielt halt doch einen eher überfallartigen Angriffsfußball. Jetzt gar nicht mal so, sagen wir mal, spielerisch krass, dass sie den Gegner so komplett so ballbesitzmäßig dominieren würden. Auch viel mit schnellen Umschaltmomenten. Das heißt, viele von diesen 5-1-Siegen sind auch immer so entstanden, dass sie halt da relativ früh oder gut in Führung waren und dann halt immer letztendlich gefährlich umgeschaltet haben und gekontert haben. Also das darf uns eigentlich nicht passieren, dass wir gegen Darmstadt in Rückstand geraten. Ich behaupte, wenn wir in Führung gehen und dann relativ eine massive Defensive bieten, da kommen sie nicht so gut mit klar. Das hat man jetzt auch in Regensburg gesehen. Das hängt wie immer natürlich, das ist auch eine Binsenweisheit, viel vom Spielverlauf wahrscheinlich ab. Das ist dann auch so der Fußball von Trainer Florian Kohfeldt, der, das muss man dann auch sagen, bei Werder Bremen, auch bei Eupen, wo er dann noch in Belgien war, so nach einer guten Anfangsphase kam da meistens dann nicht mehr so viel. Also ich würde sagen, eigentlich ein bisschen überschätzter Trainer aus meiner Sicht. Aber er ist gerade so ein bisschen drauf und dran, das vielleicht zu widerlegen. Das muss man dann eben sehen, ne? Inwiefern das vielleicht er sich da auch weiterentwickelt hat. Aber da ist der Effekt eigentlich immer so ein bisschen verpufft. Darum bin ich ein bisschen verwundert eigentlich, dass es jetzt gerade so gut läuft unter ihnen, das muss man sagen. Ja, taktisch meistens im 4-2-2-2-2. Das heißt also
2-2-2-2-2-2-2, ja.
Genau, Viererkette, Doppel-6 oder Doppel-8. Davor doppelte und eher nach außen tendierende Offensivspieler und dann eben zwei Stürmer vorne drin. Wie gesagt, einer, Littberg, ist es jetzt auf jeden Fall nicht, aber sein Kollege Fraser Hornby, der jetzt auch schon letztes Jahr da war, aber jetzt eigentlich erst angekommen ist, hat auch schon 6-mal getroffen. So ein 1,96 Typ, also der ist wirklich groß, ist so ein Schlachtschiff sozusagen. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Der wird auf jeden Fall gefährlich sein. Die Doppel-6 mit Kai Klefisch und Andreas Müller sind auch keine unbekannten Spieler, die können auch was. Und die Außen, Philipp Förster und Luca Marseiler, sorgen so für die kreativen Momente. Wie gesagt, es gibt so keine zentralen Kreativspieler. Da scheitert es dann manchmal eben, wenn es massive Defensiven gibt. Aber die müssen wir natürlich auch in den Griff bekommen. Die Defensive hat sich ein bisschen stabilisiert im Vergleich zu Saisonbeginn. Das gilt vor allem auch für Marcel Schuhn, den Torhüter. Und auch Alexander Vukotic, den kennt man vielleicht auch aus dem Hinspiel, weil er immer ein sehr auffälliger Spieler ist mit seinen 2,01 Meter. Ja, aber wir haben es auch im Hinspiel gesehen. Der ist halt bei Standards, beim Kopfball, ist halt bockschwer, den da zu verteidigen. Aber der ist natürlich jetzt auch eher hüftsteif und unbeweglich. Das heißt, also unverwundbar ist die Defensive definitiv nicht bei Darmstadt. Auf die Offensive müssen wir höllisch aufpassen. Aber ja, also es wird auf jeden Fall gleich mal ein Härtetest, ob man jetzt in der Rückserie auch gerade in den Heimspielen wieder stärker agieren kann. Da hatten wir ja schon in der Winterfolge gesagt, ja, auch aufgrund des Spielplans haben wir da eine gewisse Hoffnung, weil wir zum Beispiel so die ganzen Abstiegskandidaten zu Heimspielen dann auch teilweise bekommen. Muss man dann sehen. Aber ich weiß, wenn wir über die Achse gesprochen haben, es gab generell so ein bisschen Personalien jetzt im Winter, die vielleicht relevant sind. Wir erinnern uns, Karol Niemczycki ist letzten Sommer nach Darmstadt gewechselt. Mittlerweile
Eine Erfolgsgeschichte.
Mittlerweile nur noch die Nummer 3. Da hat er schon im Laufe der Hinserie den zweiten Platz, also den Platz auf der Bank verloren. Und da ist er wohl gerade dabei, sich einen neuen Verein schon zu suchen und möchte den Verein also jetzt schon im Winter wieder verlassen. Tut mir ein bisschen leid für ihn. Ich habe ihm ja jetzt nichts Böses gewünscht und ist ein bisschen blöd für ihn, dass er sich da so komplett verwechselt hat. Das wäre halt unnötig gewesen, aber ja, so ist es halt jetzt gelaufen. Und Klaus Gjasula, wir kennen ihn alle noch von der Europameisterschaft, der wechselte jetzt diesen Winter zu Rot-Weiß Essen, weil er auch keinen Stammplatz mehr hatte, wie einige von den alten Recken jetzt eher oder Tobias Kempe und so. Die sind zwar dann noch da oder beziehungsweise in seinem Fall da gewesen, aber die spielen nicht mehr so die ganz große Rolle. Wichtigster Transfer, der so ein bisschen nach uns kam, also nach unserem ersten Spiel, das war eben Isaac Lidberg, der vom FC Utrecht gekommen ist und ist aktuell wirklich einer der besten Stürmer der Liga. Also da haben wir ein bisschen Glück, dass der nicht zur Verfügung steht. Ansonsten scheint man wohl jetzt diesen Winter da nicht mehr was machen zu wollen. Ich glaube nicht, dass da diese Woche noch groß was passiert bei Darmstadt. Kommen wir noch kurz zur Statistik. Sie haben, und ich habe schon über die Offensive gesprochen, die zweitmeisten Tore nach dem HSV erzielt, nämlich schon 36. Also immerhin auch 8 mehr als wir, aber bei so vielen 5-1-Siegen ist das dann auch nicht weiter überraschend. Aber nur Schalke, Fürth, Nürnberg, Braunschweig und Regensburg haben auch mehr Gegentore kassiert, nämlich schon 29. Also da drückt der Schuh eher hinten. Sie haben die zweitmeisten Torschüsse hinter Köln mit 261. Die fünftbeste Passquote mit 84,8. Den fünftmeisten Ballbesitz mit 52%. Die fünftmeisten gewonnenen Zweikämpfe mit 1732. Und dann werden sie vermutlich Fünfter am Saisonende. Hoffentlich hinter uns. Bei der Laufdistanz sind sie eher so im Mittelfeld bei sprintintensiven Leuten, da ist es jetzt nicht so auffällig. Luca Marcella, also auf Außen, ist mit gemessenen 36,29 Kilometer der drittschnellste Spieler der Liga bisher, hinter Jonjan Niemitz und 2 Plätze vor Tim Rossmann. Ja, und Alexander Vukotic, das überrascht jetzt nichts, hat aktuell die meisten Kopfballduelle der Liga gewonnen, nämlich 91 Stück. Er hat aber auch die meisten gelben Karten schon gesehen, nämlich 8. Also ein Spieler, der auch gerne mal dazwischen haut. Kai Klefisch liegt bei der Laufdistanz auf Platz 3 der Liga mit insgesamt 192,8 Kilometern. Aber das reicht natürlich lange nicht, um den Führenden in dieser Statistik, einen gewissen Isaac Bergmann-Johannesson, zu überholen. Da fehlen ihm ganze 9 Kilometer, die der gute Isaac schon mehr gelaufen ist.
Ja, dann lass mich doch gerne noch ein paar statistische generelle Themen ergänzen. In der ersten und zweiten Bundesliga hat die Fortuna insgesamt 21 Spiele gegen Darmstadt gespielt, mit einer sehr deutlich zu unseren Gunsten ausschlagenden Statistik von 13 Siegen, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Wir haben zuletzt verloren gegen Darmstadt 2022. In der zweiten Liga haben wir 1-0 dort verloren. Ansonsten haben wir tatsächlich dann davor 2018 erst. Also insgesamt ein Gegner, der uns liegt oder lag in der Vergangenheit. Ja, und deswegen bin ich auch eigentlich ganz zuversichtlich. Man darf das eigentlich fast nicht sagen, ne? Aber ich bin durchaus zuversichtlich für das Spiel am Freitag. Und wenn du uns jetzt noch sagst, Thorsten, wie du denn aufstellen würdest oder wie du zumindest glaubst, wie unser Chefcoach Daniel Thune aufstellen könnte, dann werden wir vielleicht noch zuversichtlicher, oder?
Ja, glauben ist natürlich da immer sehr schwierig, was er macht. Aber ich finde, ich persönlich kann einfach nur sagen, ich würde wahrscheinlich es mit Viererkette versuchen. Man kann natürlich argumentieren, weil sie mit 2 Stürmern spielen, dass du mit Dreier- bzw. Fünferreihe dann auch entsprechend einen mehr da hinten hättest. Aber einer der Gründe, warum ich das mache, ist unter anderem, dass mir die Form von Siebert dann doch noch Sorgen bereitet. Also die er vor der Winterpause hatte. Und ich kann noch nicht wirkliche Indizien erkennen aus den Trainingslager-Testspielen, dass es da besser geworden ist. Das ist der eine Punkt. Dann waren Ioa und Appelkamp halt verletzt und haben jetzt in der Vorbereitung, sagen wir mal, auch nicht die Einsatzzeiten gehabt. Und beide sind Spieler, die eigentlich vom Dreierkettensystem besser profitieren. Appelkamp auf der Halbposition und Ioa auf der Schiene. Aber da sie eben nicht zur Verfügung stehen oder nur mit Einschränkungen, würde ich jetzt sagen, und Van Brederode aber gerade auf links da eben offensiver war, würde ich sagen, das passt dann zu den Leuten mehr. Rossmann ist ja auch gelb-rot gesperrt, das heißt ein weiterer, der auch eher auf der Schiene vielleicht gut spielen könnte, steht auch nicht zur Verfügung. Naja, und dann ist eben die Frage, was ist mit Marcel Sobotka? Ich persönlich bin bei ihm eher inzwischen pessimistisch, weshalb ich davon mal ausgegangen bin bei meiner Elf, dass er nicht zur Verfügung steht. Und so komme ich dann zur Startelf Kastenmeier im Tor, die Viererkette von rechts nach links mit Lündahl, Oberdorf, Hoffmann und Gavory. Und zur Spieleröffnung Arc und Zimmermann auf der Doppelsechs. Und ja, dann im Mittelfeld. Und übrigens noch ein Grund, weil Quarteng vielleicht gerade erst kurz dabei ist, aber vielleicht noch kein Startelf-Kandidat, dass wir dann auch für die rechte Außenbahn, gut, dann könnte Lündal dann da spielen, aber so könnte man Jemwetz, der jetzt auch getroffen hat, vielleicht erstmal reinbringen und dann später Quarteng einwechseln auf rechts. Johannesson zentral und Van Brederoder auf links, vorne Kovnatski, denke ich, das ist klar. Das wäre so meine Elf, von der ich mir auch gut vorstellen könnte, wie gesagt, gerade das Argument, dass Ior und Appelkamp nicht so voll im Saft stehen und aber eigentlich für das System benötigt werden und Gavory aber wieder voll im Saft ist, eine gute Vorbereitung aus meiner Sicht gespielt hat und deshalb böte sich vielleicht die Viererreihe wieder ein bisschen an. Aber das werden wir sehen, ist jetzt nur so mein Gedanke für dieses Spiel. Ja, und ich glaube, dann haben wir es für heute, das ist für uns ungewohnt kurz, aber ich glaube, das darf ja auch mal sein, ne? Das ist ja dann eigentlich auch mal ganz in Ordnung, oder? Hast du noch einen Punkt, den du erwähnen möchtest, außer dass hoffentlich diesmal die Stimmung etwas besser wird bei Fortuna für alle?
Nee, habe ich nicht. Ich bin auch angemessen überrascht über die Kürze. Da machen wir einfach die fehlende Stunde, schlagen wir einfach am Freitag wieder drauf.
Ja, beziehungsweise wahrscheinlich nehmen wir ja dann am Samstag die Folge auf. Wir sagen bis dahin, habt eine schöne Woche und ich sage, ja, das war's für heute, liebe Leute.
Ja, auch ich verabschiede mich von euch. Bleibt uns gewogen, hört rein, bewertet uns, gebt uns Sterne, schreibt Kommentare, mailt uns, tretet in Kontakt und wir hören uns nächste Woche wieder.